Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo und grüezi. Das Heidi ist das wahrscheinlich berühmteste Mädchen der Schweiz. Und es hat weltweit viele Fans. Das Fanfiction-Magazin Danke widmet dem alten Mädchen nun eine ganze Spezialausgabe. Die stellen wir Ihnen gleich näher vor. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seit 2 Wochen läuft das Gerichtsverfahren gegen Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy oder Puff Daddy in New York. Vorgeworfen werden dem Rapper zum Beispiel sexualisierte Gewalt und auch Bildung einer kriminellen Vereinigung. In den vergangenen Tagen gab es viele belastende Aussagen von P. Diddys Ex-Partnerin, aber auch von Angestellten, von Familienmitgliedern und auch von ehemaligen Kumpels. Die Musikjournalistin Aida Habaganijad hat für uns den Prozess im Blick. Hallo Aida.
Hallo.
Ja, vor 2 Wochen ging es los. Wie weit ist denn das Verfahren fortgeschritten derzeit?
Es ging eigentlich direkt mit einem Knall mit der Hauptaussage los von Combs Ex-Partnerin Cassandra Ventura. Die kennen vielleicht ältere PopkulturfreundInnen wie ich vielleicht noch als die Sängerin Cassie. Und Anfang der Nullerjahre sollte sie die nächste Rihanna sein. Aber ihre Karriere verlief dann im Sand. Auch, weil P. Diddy, Sean Combs, etwas anderes mit ihr vorhatte.
Was denn?
Naja, er war erst ihr Förderer und Labelchef, wie das oft so ist. Und dann wurden die beiden ein Paar. Sie war 19 und eine Newcomerin. Er Mitte 30 und einer der wichtigsten Protagonisten der Musikwelt überhaupt. Also da gab es schon ein Machtgefälle. Und glaubt man ihren Aussagen, wurde sie über 11 Jahre ihrer Beziehung zu so etwas wie die Erfüllungsgehilfin seiner Sexfantasien, um es mal ganz neutral auszudrücken. Sie saß 4 Tage jetzt im Kreuzverhör. Ihre Aussage steht für die Staatsanwaltschaft ziemlich im Zentrum, würde ich sagen. Und dann kamen noch ehemalige Angestellte von Combs zu Wort, Venturas Mutter und der Rapper Scott Mescudi, besser bekannt als Kid Cudi, der nach der Trennung von Ventura und Combs oder zwischendrin mal eine Weile mit ihr zusammen war.
Was haben denn jetzt diese Aussagen ergeben?
Naja, meiner Meinung nach zeigen sie ziemlich eindrücklich so die Machtstrukturen der Musikbranche. Cassandra Ventura erklärte in sehr, sehr brutal im Detail, fast unerträglich meiner Meinung nach, wie ihr ehemaliger Partner sie zwang, mit Sexarbeiterinnen in sogenannten Freak-Offs, in großen Anführungszeichen, Sex zu haben, teilweise unter körperlichen Schmerzen, weil er eben gewalttätig wurde, wenn etwas nicht so lief, wie er es sich wünschte. Er hat sie dann mit den Videos erpresst, mit diesen Videos von seinen Fantasien. Er verlangte sogar $20.000 von ihrer Mutter, nachdem die Beziehung zu Ende war, damit er diese Videos nicht veröffentlichen würde. Er soll sie vergewaltigt haben, also Cassie. Und ein ehemaliger Angestellter von Combs berichtete eben von dieser Gewalt gegen Cassie. Scott Mescudi sagte aus, dass bei ihm eingebrochen wurde und dann sein Porsche in Brand gesetzt wurde, als er dann mit Cassie zusammen war. Und sehr popkulturell bezeichnet er dann Combs sogar als Marvel-Superschurken. Und ich finde, das zeigt ganz eindrücklich, er kann das und hat das nicht alles allein getan, sondern er hat mit seiner Macht und seinem Geld ein System des Vertrauens und ein System aus Mitarbeiterinnen geschaffen, die ihm dieses Leben ermöglicht haben.
Was würdest du denn sagen, wie dieser Prozess medial wahrgenommen wird? Das ist ja natürlich erstmal alles unglaublich schillernd und aufregend und gibt natürlich jede Menge Stoff für Klatsch und Tratsch.
Ja klar, natürlich ist irgendwie der Gossip-Faktor, sage ich mal, im Vordergrund. Es wirkt ein bisschen so, als steht die Popkultur selbst vor Gericht. Rapper sagen, geben Rap gegen Rapper aus, nennen einander Marvel-Superschurke, eine R&B-Sängerin ist Kronzeugin. Das alles sorgt natürlich für wahnsinnig viele Klicks. Und auf Social Media gibt es ja schon seit langem, lang vor Prozessstart, einen richtigen Kampf um die Deutungshoheit mit dem Verfahren und eine Menge richtig absurder Verschwörungstheorien.
Was für Verschwörungstheorien sind da im Umlauf?
Allein gestern bei einer kurzen Recherche auf TikTok habe ich echt absurde Dinge gesehen, wie dass Sean Combs seit 25 Jahren einen afroamerikanischen Fernsehmoderator erpresst, mit ihm in einer Beziehung zu sein, oder dass es Fälle von Leichenschändung gäbe. Also wirklich Quatsch. Aber ich finde, diese absurden Behauptungen lenken eigentlich von dem Kern der Vorwürfe ab. Wie ein sehr mächtiger Mann mutmaßlich, das muss man auch sagen, sein Vermögen und seinen Einfluss benutzt hat, um anderen zu schaden.
Was lässt sich denn für eine Moral aus der Geschichte ableiten? Oder wie nimmst du nach diesen beiden ersten Wochen das große Ganze wahr?
Naja, egal wie der Prozess ausgeht, dass die Beziehung von Cassandra Ventura und Sean Combs toxisch und gewaltvoll war, das haben auch die Anwälte zugegeben. Also darum wird gar nicht mehr gestritten. Aber eben, er hat nicht alleine gehandelt und so wie ein Mafia-Boss nicht alleine eine kriminelle Organisation leiten kann, braucht es eine Menge Menschen, die wegschauen und die aus Gier oder Angst oder beidem über Jahrzehnte mitmachen. Und so war es auch hier oder scheint es gewesen zu sein. Ich glaube, es würde im Diskurs um Gewalt im Kunst- und Kulturbetrieb ganz gut tun, bei Fällen von so Machtmissbrauch nicht die einzelnen Personen als allmächtige Monster darzustellen, sondern die Strukturen drumherum so zu beachten. Also ich hoffe, dass im weiteren Verlauf des Prozesses das nicht in Vergessenheit gerät, dass wenn nicht wie beim Verfahren gegen Filmproduzent Harvey Weinstein vor ein paar Jahren die Gewalt und Ausbeutung individualisiert wird, sondern dass wie die strukturelle Komponente hinter dem System Didi sichtbar bleibt.
Die Kulturjournalistin Aida Baganejad mit einem Update im P. Didi-Prozess. Wir werden sicher bald noch mehr von dir hören. Vielen Dank.
Danke dir.
Die Spezialität des Künstlers Julian Rosefeld, das sind aufwendige Video- und Filmarbeiten. Die Berliner CO-Galerie zeigt jetzt eine sehr eindrucksvolle Werkschau. Nothing is Original heißt sie und ich hatte die Möglichkeit, sie gemeinsam mit dem Künstler anzuschauen.
Ich freue mich sehr, dass Julian Rosefeld noch mal ganz kurz vor der Eröffnung Zeit gefunden hat, mit uns zu reden. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, das ist ja ein Wahnsinn. 30 Jahre Arbeit, mal eben ganz kurz in einer Werkschau zusammengefasst. Und man kann hier wirklich im Grunde fast chronologisch ablaufen, die einzelnen Stationen. Der Titel ist ein bisschen irreführend, finde ich. Nothing is Original, weil man den Eindruck hat, selten so einen originellen Künstler gesehen zu haben. Warum dieser Titel?
Das ist ein Zitat aus Jim Jarmusch's Golden Rules of Filmmaking. Nothing is original, steal from everywhere that fuels your imagination und so weiter und so fort. Und eigentlich auch so ein bisschen das Credo vieler meiner Filme oder zumindest meiner Arbeitsmethodik. Ich zitiere ja sehr viel, bediene mich immer wieder an Kunst- und Kulturgeschichte und auch Literaturgeschichte, bringe Texte, historische Texte in unsere Zeit, indem ich sie von SchauspielerInnen aufführen lasse, in neuen Sinnzusammenhängen zeige und überprüfe insofern auch, wie Kulturgeschichte Geschichte verändert.
Hier werden wir sehr, sehr eindrucksvoll Zeuginnen und Zeugen von den Anfängen. Und das ist lustigerweise ein Foto, das eine Fotokamera zeigt. Das ist das erste Bild, das Sie aufgenommen haben mit Ihrer Spiegelreflexkamera, die Sie zur Hälfte selbst gekauft und zur Hälfte geschenkt bekommen haben. Und das ist im Grunde schon fast eine erste Spur für das, was eben auch immer in Ihrer Arbeit steckt, nämlich das zutiefst Konzeptionelle. War Ihnen das damals schon so bewusst?
Nee, natürlich nicht, weil ich 17 oder 18 Jahre alt war. Ich bin über dieses Foto gestolpert bei der Suche nach Archivmaterialien und ganz frühen Fotos, die wir hier in der ganz langen Vitrine zeigen, so ein bisschen als mein Werkzeugkasten. Und fand interessant, dass dass es eben kein Foto war, was ich, insofern muss ich sie in einem Detail korrigieren, was ich mit der Kamera gemacht habe, sondern das erste Foto eben ein Foto war, was ich dann mit der Kamera meines Bruders, älteren Bruders, der bereits eine Kamera hatte, von meiner Kamera gemacht hatte. Und das fand ich irgendwie so interessant als Blick auf die Konstruktion von dem, was Fotografie kann von außen. Das anscheinend ganz früh schon irgendwie so als Keimzelle meines Interesses sichtbar war. Deswegen haben wir es hier hingepackt, so als Bildrätsel. Das wird erst später aufgeschlüsselt und eben dann übergehend zu dem Ausschnitt aus Manifesto, eine Installation, die viele gesehen haben, mit Cate Blanchett, die dort in 13 verschiedenen Rollen Künstlermanifeste aus dem 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts zitiert.
War das eigentlich, kann man das sagen, oder ist das nur in meiner Wahrnehmung so gewesen, wirklich der große internationale Durchbruch?
Durchbruch kenne ich eher so aus Blinddarmkomplikationen, hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit der Terminologie. Ich habe vorher auch schon sehr viel international ausgestellt. Natürlich hat Manifesto gerade über Cate Blanchett, die natürlich wahnsinnig populär ist und unheimlich viel Publikum in die Ausstellung gebracht hat weltweit, sind glaube ich insgesamt 25 Venues jetzt gewesen, nochmal mehr Aufmerksamkeit generiert. Aber für mich ist das schon ein sehr kontinuierliches Arbeiten an verschiedenen Projekten. Aber Sie haben insofern recht, dass die Arbeit natürlich wahnsinnig viel Aufsehen erregt hat über Sie und hoffentlich auch, weil es eine gute Arbeit ist. Und die Szene, wo Sie, die ich immer gerne an den Schluss der Installation stelle oder die in der Kinofassung auch die letzte Szene ist, eben die, wo Sie als Lehrerin zu Ihren Schülerinnen spricht und daraus in diesem Monolog, in dieser Unterrichtsstunde eben verschiedenste Filmemacher zitiert. Unter anderem eben auch Jim Jarmusch mit seinem Nothing is Original Zitat, der wiederum Godard zitiert. Und Godard sagt, it's not where you take things from, it's where you take them to.
Also es ist im Grunde ein großes Plädoyer dafür, zu klauen, um Neues entstehen zu lassen.
Ja, und auch so die Fragestellung eben dessen allgemein Behaupteten, dass man, wenn man einen Gedanken hat und etwas kreiert, überhaupt originär oder originell ist. Denn alles, was ich jetzt sage, gerade im Moment zum Beispiel, ist ja auch wieder nur ein Echo von dem, womit ich mich auseinandergesetzt habe, was wiederum ein Echo ist mit Dingen, die vorher produziert wurden, in der Kulturgeschichte reproduziert wurden und zu uns dringen als Literatur, Kino oder Reklame. Und darauf reagieren wir und meinen, wir sind urauthentisch. In dem Moment sind wir im besten Sinne sind wir authentisch, aber eben nicht originell.
Wenn wir zu den Bewegtbildern kommen, dann finde ich einfach doch interessant, das kann man auch in dieser Ausstellung nochmal sehen, wie sich bestimmte Topoi immer wieder holen. Also es ist auf jeden Fall ganz klar natürlich dieses Moment der Dekonstruktion und der Stereotypien, die wir immer wieder sehen und das auch auf so eine gleichsam sehr, sehr vielschichtige Weise, also es sind irgendwie sehr kluge Verweise auf große, auf das gesellschaftliche Ganze, auf das wirtschaftliche Ganze. Es ist aber auch immer wieder schlicht sehr, sehr lustig. Also es spricht auch immer einen großen Humor daraus und ich glaube, das macht auch Teile ihres Erfolgs aus. Zum Beispiel sensationell diese Arbeit Swap. Swap ist im Grunde eine Gangster-Choreografie. Man sieht also zwei unabhängig voneinander agierende Gangstergruppen im Berliner Westhafen ist das Ganze gedreht, die irgendein kriminelles Gut austauschen. Und die tänzeln um sich herum, die steigen aus und es ist wirklich großes Ballett. Und irgendwann merkt man beim Schauen, das ist eine Endlosschleife. Also die bewegen sich vor und zurück und das Ganze fängt dann irgendwann wieder von vorne an. Das ist nicht nur sagenhaft kunstvoll und lustig und spielt eben auch mit Zitaten aus Blues Brothers und Co., sondern da steckt auch mehr dahinter.
Insgesamt ist Wirtschaft so ein bisschen so, oder war immer so ein bisschen blinder Fleck in meinem Wissen. Viele meiner Projekte sind erstmal motiviert von meinem eigenen Unwissen. Das heißt, ich suche mir oft Themen, in denen ich mich noch nicht auskenne, weil sie mich neugierig machen oder ich das Gefühl habe, ich sollte mich darin auskennen. Wirtschaft ist ein gutes Beispiel. Ich gehöre zu den Leuten, die die Wirtschaftsseiten in der Süddeutschen oder Frankfurter immer überblättern und natürlich dann irgendwann spätestens bei dem Lehman Crash habe ich gemerkt, dass das war so ein bisschen so ein Weckruf, wo ich dachte, irgendwie ich muss mich damit beschäftigen, weil doch unsere Politik sehr, sehr stark bestimmt und unser aller Leben. Und dann lese ich mich rein und recherchiere mich rein. Und ein erster Versuch, mit dem Projekt, mit dem Thema umzugehen, war das auf diese komödiantische Art und Weise mit vielen Filmbezügen. Damals zusammengearbeitet mit einem Choreografen, dem Grayson Millwood, der übrigens auch in der Western-Arbeit American Night mitspielt und mit ihm dieses Gangsterballett entworfen. Ursprung hat wie so oft ein kleiner Schnipsel aus der Filmgeschichte, der mich irgendwie fesselt und mir immer wieder in den Sinn kommt, in dem verwahrten Szene aus Michael Manns Action-Thriller Heat. Das war also die Keimzelle und dann geht's dahin.
Ja, und dann auch einfach für uns Medienschaffende sagenhaft lustig und plausibel, zum Beispiel diese Arbeit News. Da sind ganz kurz gegeneinander geschnitten, einfach nur diese Mini-Versatzstücke, wie es aussieht, wenn Nachrichtensprecherinnen, Nachrichtensprecher Luft holen. Also es ist im Grunde dieses Scharnier zwischen den einzelnen Nachrichten, dieser fast panische Blick in die Kamera, dieses unterschiedlich lange Luft holen und dieses Standardisierte, was eben immer auch zu Nachrichten gehört und wir so gerne übersehen. Also
das macht mir sowieso so viel Freude und das glaube ich, wird auch hier so deutlich, dieser absolut geschulte Blick, den Fokus auf Dinge zu legen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben oder die wir überhaupt nicht verstehen.
Die wir jeden Tag sehen, wie zum Beispiel das Lufthol in den Nachrichtensendungen. Nachrichten berichten ja nicht nur über die Welt, indem sie sozusagen ein Fenster nach außen darstellen. Das war immer früher die Metapher für den Fernsehapparat, das Fenster in die Welt. Sondern zum einen sind sie auch Spiegel, die sozusagen immer mehr über die Verramschung des Fernsehens, über diverse Talkshows und so weiter, Big Brother Format und so weiter, indem sie wie eine Spiegelfläche funktionieren, wenn sich quasi das Wohnzimmer mit uns, die da in den Sesseln sitzen und in diesen Screen reinschauen, nochmal spiegeln. Auf der anderen Seite sitzen auch Leute im Sofa und reden miteinander. Und zum anderen aber konstruieren sie Wirklichkeit auch dadurch, dass sie eben redaktionell eben auch Nachrichten, bestimmte Inhalte aussuchen, zusammenstellen und als gerade noch verdauliches Gesamt, als Brei uns servieren und dann eben auch die schrecklichen Nachrichten des Tages garnieren mit irgendwelchen völlig harmlosen Meldungen von irgendwelchen Sommerschlussverkaufsbeginnen oder Blechlawinen, die weder zum Urlaubsbeginn nach Süden rollen oder irgendwelchen Zootieren, die irgendwo geboren wurden. Und das Luftholen ist für mich quasi die maximale Verdichtung des Nicht-Inhalts auf diesen einen Moment.
Wir nähern uns jetzt im Grunde so jahreszahlenmäßig neueren Arbeiten und da ist ganz besonders hervorzuheben eine, die heißt American Night und die ist jetzt auch wirklich nochmal auf fast unheimliche Weise wieder aktuell geworden. Das sind 5 Bildschirme, die parallel laufen und typische Topoi aus Western zeigen. Also wir sehen ganz links den einsam reitenden Cowboy, dann die verlassene Westernstadt, durch die der Wind fegt. Es gibt eine typische Lagerfeuerszene, wie wir sie aus der Marlboro Man-Reklame kennen. Dann ganz klassisch, ohne die geht kein Western, der Saloon und was sich da tut. Und ganz rechts die einsam wartende Frau vor ihrer Hütte, die in den Sonnenuntergang schaut und wartet, dass ihr Cowboy zurückkommt. Diese eigentlich klischierten Filmsequenzen werden dann immer wieder jeweils massiv gebrochen. Wie ungefähr?
Genau, zunächst haben Sie ja gerade richtig beschrieben, dass es 5 typische Elemente sind, die in keinem Western fehlen dürfen oder Topoi. Und jeder dieser Elemente wird von mir in einer bestimmten Situation gebrochen. Grundmotivation war den Gründungsmythos Amerikas, also den Myth of the Frontier, der Landnahme des Westens oder der Siedlungserweiterung nach Westen hin, diesen Mythos zu hinterfragen und zu brechen, indem ich Ihnen gegenüberstelle, dem hegemonialen Verhalten der USA heute, quasi USA heute buchstäblich gegen den eigenen Gründungsmythos antreten lasse. Die Wahrheit der Geschichte Amerikas ist ja eine völlig andere als die uns der Western erzählen möchte, nämlich eine brutale kolonialistische Landnahme, eine sehr blutige Landnahme, die aber komplett überschrieben wurde von Westernfilmen und Westernbüchern, Literatur und so weiter. Und in unseren Köpfen manifestiert sich eben die Eroberung des Wilden Westens nicht als blutiges Massaker, sondern als heldenhafte Cowboy-Story. In vielen dieser Western geht es immer wieder um das Recht, eine Waffe zu besitzen, um den Anspruch, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Out here a man settles his own problems, wie John Wayne einmal sagt. Oder a gun is a tool, also eine Pistole ist ein Werkzeug. Und im Grunde genommen ist das eins zu eins das, was wir immer wieder beobachten weltweit, wenn Amerika als Weltpolizei auftritt mit einem hegemonialen Anspruch, den wir sonst von anderen Ländern nicht kennen. Und im Moment ist dieses America First natürlich auch ein Zitat, was sich in der Gegenwartspolitik bedrohlich beobachten lässt.
Björn Rosefeld, vielen Dank.
Vielen Dank.
Die große Julian-Rosefeld-Werkschau Nothing is Original ist ab sofort und noch bis zum 16. September in der CO-Galerie in Berlin zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Viktoria Eglau.
Seit die Sammlung Emil Bührle vor 4 Jahren in den Neubau des Kunsthauses Zürich einzog, wird über die Bilder, ihre Herkunft und ihre Präsentation gestritten. Von einem kontaminierten Museum war die Rede, von Bildern, die einst jüdischen NS-Opfern gehört hatten. Denn der Kunstsammler Emil Bührle war mit Waffenlieferungen an Nazi-Deutschland reich geworden. Wie die NZZ berichtet, hat nun die Zürcher Kunstgesellschaft, die das Kunsthaus betreibt, mit der Stiftung Sammlung Bührle neue Schritte vereinbart. Das Museum will selbst über die Herkunft der Bilder forschen. Sollten Hinweise auftauchen, dass Besitzer ihre Werke im Zusammenhang mit NS-Verfolgung verkaufen mussten, strebt man mit den Erben eine faire und gerechte Lösung an. Außerdem soll in einem neuen Ausstellungskonzept angemessen auf die Herkunft der Bilder und das Leid der ehemaligen Besitzer hingewiesen werden. Die Provenienzforschung ist auf 5 Jahre angelegt. Mit einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel ist der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger, verabschiedet worden. Er leitete die Stiftung seit 2008. In Patzingers Amtszeit fielen unter anderem der Bau des Humboldt-Forums und die Sanierung des Pergamon-Museums, aber auch die Rückgabe von Raubkunst und die angeschobene Reform der Stiftung. Wladimir Balzer.
Er war 17 Jahre an der Spitze des größten Museumsverbunds Europas und der größten Kultureinrichtung Deutschlands. 19 Standorte, 4,7 Millionen Objekte. Von Nofretete über Pergamonaltar bis zur Handschrift der Zauberflöte. Und dennoch hängen die Museen, was die Angebote für Besucher angeht, hinterher. Eins ist klar, die Marke Museumsinsel ist genauso wenig in der globalen Kulturöffentlichkeit präsent wie die Schätze der Gemäldegalerie auf dem Kulturforum oder die Objekte im Humboldt-Forum. Hermann Patzinger schiebt es auf die schlechte personelle Ausstattung seiner Stiftung. Jetzt hofft er auf das frische Geld, das im Zuge der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz reinkommt.
Und heute wurde auch Hermann Patzingers Nachfolgerin in ihr Amt eingeführt. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ab Anfang Juni leiten. 2 Deutschlandfunk-Produktionen haben den Civis Medienpreis erhalten. Philipp Schnee gewann mit dem Feature Hamburgs Baseballschlägerjahre – Rechte Gewalt in den 1980er Jahren. Katharina Thoms wurde für ihre Reportage Syrische Kurden in Deutschland – Zwischen Hoffen und Bangen ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Digitalmesse Res Publica 25 in Berlin statt. Der Civis Medienpreis würdigt Arbeiten, die das friedliche Zusammenleben in der europäischen Einwanderung Gesellschaft fördern. Er wird von der ARD und der Freudenberg-Stiftung ausgeschrieben. In der Türkei haben Archäologen einen 5000 Jahre alten Brotlaib entdeckt. Das Fladenbrot mit einem Durchmesser von 12 cm wurde unter der Schwelle eines Wohnhauses aus der Bronzezeit in der Stadt Kyllioba entdeckt. Nach Angaben der Forscher ist es das älteste gesäuerte und gebackene Brot, das je bei einer Ausgrabung gefunden wurde und das seine Form weitgehend bewahren konnte. Es blieb so gut erhalten, weil es verkohlt war und weil es vergraben worden war. Der Brotlaib kann im Archäologischen Museum von Eskişehir besichtigt werden.
Das Format vom Südwestrundfunk ist so originell wie erfolgreich. Seit gut 1,5 Jahren geht's bei Bau die Burg darum, einen der besten Minecraft-Bilder Deutschlands im Burgenbauen zu schlagen. Auf YouTube und Twitch wurden da echte mittelalterliche Burgen aus dem SWR-Sendegebiet nachgebaut. Und neben den Gaming-Elementen war es immer auch flankiert von pädagogisch wertvollen Kommentaren zur Geschichte und Kultur der jeweiligen Burg. 2 der Macher des Formats sind jetzt in Berlin, um morgen bei der Republika über das Projekt und ihre neuen Pläne zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute schon Zeit hatten, hier bei uns im Kompressor vorbeizukommen. Die Redakteure Philipp Röding und Jonas Becker, herzlich willkommen.
Hallo, Grüße.
Ja, ich muss natürlich zunächst mal fragen, wie sind Sie auf diese Idee gekommen, eine mittelalterliche Burg oder mittelalterliche Burgen ins Metaverse zu verfrachten?
Naja, das ist ja so bei uns im Südwestrundfunk. Das Programm, das wir machen, das soll bestenfalls natürlich irgendwie regional verankert sein und neue Formate eben entsprechend jüngere Zielgruppen ansprechen, als wir das bisher tun. Und dann dachten wir uns damals vor 1,5 Jahren, naja, wovon haben wir denn im Sendegebiet genug? Und dann kamen wir dann irgendwann drauf, dass wir tatsächlich sehr viele, sehr schöne Burgen haben. Mhm. Und dann war der Weg gar nicht mehr so weit. Wir wollten jetzt keine klassische Doku machen, keine Doku-Reihe, sondern haben uns dann eben überlegt, wie können wir mit diesem
Fund,
genau, ja, was können wir damit machen? Und dann kamen wir relativ schnell auf die Idee, wir könnten das ja an die digitale Gegenwart heben.
Und wie sind Ihre Erfahrungen? Also ich habe jetzt behauptet, das sei doch sehr erfolgreich und das ist es auch. Aber wen haben Sie denn nun erreicht? Also wissen Sie was über Ihre User? Sind das wirklich vor allem junge Leute? Und wen möchten Sie eigentlich gerne erreichen?
Ja, kann man schon sagen. Wir sehen es ja an den Analysedaten, wie wir da so erreichen. Ich glaube, so das Kernpublikum ist so zwischen 18 und so Ende 30 ungefähr, mit so ein bisschen Ausschlägen drunter und so ein bisschen drüber. Und ich glaube, die Leute, die Bau die Burg schauen und mögen, haben vielleicht so einen ähnlichen Zugang zur Geschichte wie wir beide selber auch. Uns ist auch eigentlich Geschichte vor allem durch das Medium Videospiel halt begegnet, fanatisch Age of Empires gespielt.
Ja.
Und ich glaube, das ist, was wir mit unserer Community teilen, ja, dass uns diese Verbindung gar nicht so exotisch oder originell vorkommt, sondern dass sie für uns eigentlich recht beiläufig so gezogen wurde.
Ja, auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, ist das auch erstmal sehr organisch. Wir hören mal ganz kurz rein, wie sich das so gestaltet.
Ich war zeitlich bei einer Burg noch nie so knapp dran wie jetzt.
Hier werfe ich gerade quasi meinen Grundriss über Bord.
Wir haben noch 50 Minuten und ich muss noch die Challenge machen.
Ich hatte sehr viele Probleme mit den Winkeln, sehr, sehr viele.
Da hört man schon, finde ich, ganz schön so diese Mischung raus. Es gab bislang schon 2 Staffeln und zwar immer im wöchentlichen Wechsel 20-minütige Folgen auf YouTube und dann 2-stündige bei Twitch, also richtige Twitch-Sessions. Und dieser Twitch-Container war dann auch immer gleichzeitig der Ort für Nachbesprechungen, für sowas wie so Afterpartys. Da gab es auch viele interaktive Elemente und virtuellen Plausch mit der Community. Und jetzt wollen sie ganz rittermäßig mehr erreichen. Sie wollen nämlich virtuelle Räume erobern an eine andere Plattform. Warum und welche?
Naja, der nächste Schritt für uns ist zumindest der Versuch, auf Roblox stattzufinden. Also eine Plattform, die erstmal noch jüngere Zielgruppen anspricht, als wir die erreichen. Und das ist wahrscheinlich auch schon mal ein Grund, ja, diese Idee von Bau die Burg so ein bisschen zu erweitern und damit eben noch jüngere Menschen anzusprechen. Und sozusagen, ja, die Perspektive wechselt sich dann auch, so, während wir bei dem YouTube-Format eben zugeschaut haben, wie Profis Burgen in Minecraft nachbauen, soll dann in der Roblox-Welt, die wir dann, die gerade gebaut wird sozusagen, wollen wir den Leuten selbst ermöglichen, die Burgen zu bauen.
Klingt erstmal so alles sehr, sehr schön. Jetzt ist aber Roblox als Plattform ja doch sehr, sehr in die Kritik geraten und es gibt vielfältige Kritikpunkte. Also trotz aufwendiger Filtersysteme gibt es immer wieder Spiele mit sexualisierter, mit rassistischer Gewalt, gewaltverherrlichende Inhalte generell, oft auch getarnt. Der Chat ist nicht vollständig moderiert, also es gibt ganz viele dokumentierte Fälle von gezielter Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit sexueller Absicht. Und man hat sowieso den Eindruck, dass diese Moderationsteams vergleichsweise klein sind dafür, wie riesig die Community ist. Das sind eigentlich alles erstmal sehr starke Argumente dagegen, oder?
Ja, also das stimmt natürlich, ja. Kritik an Roblox ist gerechtfertigt. Ich glaube, man kann dem Problem so auf 2 Ebenen begegnen. Ja, ganz technisch, Sie haben es ja schon erwähnt, der Chat, ja, den werden wir bei uns in Experience abschalten bewusst, ja, dass es eben keine sozusagen Kontaktaufnahme zwischen UserInnen geben kann, wenn die nicht erwünscht ist, weil wir eh davon ausgehen, wenn Freunde das gemeinsam spielen, dann werden die Wege finden, sich dann auszutauschen. Sind nicht angewiesen auf den Roblox-Chat und wir verhindern eben so eine Kontaktaufnahme. Und ich glaube, die größere Frage ist, was zieht man für einen Schluss da draus, ja, aus dieser Beobachtung, ja, dass sozusagen vieles gibt auf Roblox, was wir so gerechtfertigt schlecht finden, ja. Ich glaube, wir können sagen, okay, wir wenden uns davon ab irgendwie, ja, angeekelt. Wir glauben schon, dass es Sinn macht, auf Roblox einfach, wo es auch sozusagen neben diesen ganzen dunklen, problematischen Sachen auch wirklich sehr, sehr schöne und auch wahnsinnig originell kreative Erfahrungen gibt. Das muss man sagen. Und wir wollen ja auch mit der Bau die Burg Roblox Experience sozusagen was anbieten, was einfach großen Spaß macht, ja, und sehr, sehr schön ist und so ein Geschenk auch an unsere Community, ja.
Kann ich alles nachvollziehen. Man fragt sich jetzt aber trotzdem, also gäbe es nicht andere, vielleicht auch Open-Source-Plattformen, keine Ahnung, Kooperationen mit musealen Bildungseinrichtungen, die weniger kompromittierend sind. Also ich muss nochmal, auch wenn Sie gerade so im Grunde sagen, das ist ja ein bunter Raum, wo alles Mögliche geht. Also ich glaube, in Ihrem Vortrag
morgen auch bei der Republika argumentieren sie ja mit Foucault und mit diesem Konzept der Heterotopie, mit diesem Ort, an dem alles möglich ist. Das klingt ja erstmal sehr, sehr schön. Aber im Grunde kann man ja auch sagen, das ist wie so eine Art philosophisches Feigenblatt dafür, dass man Kontrollverzicht in Kauf nimmt, dass man einfach ja, im Grunde so eine Art wohlklingende Entlastungsstrategie nutzt und eigentlich ja doch so einer Politik à la Musk und Zuckerberg das Wort redet, oder?
Naja, ich sag mal, das Problem haben wir ja immer mit jeder Plattform letztlich, ja. Also die uns nicht gehören, sozusagen, wir werden da Inhalte finden, die wir nicht gut finden. So, das ist so eine Tatsache, ja. Und wie gesagt, ja, ich glaube, für uns sozusagen als Redakteure jetzt konkret geht es darum, ja, wie gehen wir damit um, ja? Und ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, zu sagen, na, dann lassen wir sozusagen so eine Plattform halt dann links liegen, ja? Weil das können wir machen, klar, ist auch legitim. Und wenn wir das aber sozusagen zu oft machen, dann finden wir irgendwann einfach nirgendwo mehr statt. Und so diese ganzen schlechten Sachen gibt es ja weiterhin. Also sozusagen unser Rückzug von dort bewirkt ja dann sozusagen keine Verbesserung der Lage, ja. Mhm. Und ich glaube eher im Zweifelsfall immer eher sich selber aktiv sozusagen in sowas einschreiben, anstatt so entrüstet sozusagen den Rückzug antreten.
Ja, das ist ja wirklich eine Diskussion, die sich überall durchzieht und die sich ja auch für jeden Einzelnen immer wieder jeden Tag stellt, ob man sich jetzt selber rauszieht aus den üblichen sozialen Medien. Dafür gibt es sehr, sehr gute Gründe. Nichtsdestotrotz, hier finde ich das auch nochmal vielleicht so ein bisschen doppelt schwierig, weil diese Plattform ja doch auch auf einem ganz klaren Erlösmodell basiert und auch einfach klar gerade Kindern oder im Verdacht steht, Kindern einfach die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Und ja, das ist natürlich mit einem öffentlich-rechtlichen Sender auch schwer zu vereinbaren, ne?
Na, also auch das stimmt, ja. Also natürlich, ich denke, viele Eltern haben schon Taschengeldforderungen in Robux auf sich zukommen sehen. Wir haben ja den Luxus auch als Öffentlich-Rechtliche, dass wir unsere Erfahrungen nicht monetarisieren müssen. Ja? Das heißt, bei uns wird man keinen einzigen Robux bezahlen müssen, ja, um unsere Experience vollumfänglich nutzen zu können. Ja, auch das ist ja, was uns irgendwie ausmacht. Ja, es ist ja auf YouTube genauso. Ja, wir müssen auch keine Werbung schalten vor den Videos, weil unsere Inhalte eben schon bereits finanziert wurden. Ne? Das ist schon ein wichtiger Unterschied, denke ich.
Wir sind gespannt und es gibt morgen bestimmt auch eine sehr, sehr lebhafte Diskussion dazu auf der Republika. Wir haben über das SWR-Format Bau die Burg gesprochen mit den beiden Redakteuren und Mitentwicklern Philipp Röder und Jonas Becker. Ich danke ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Gerne.
Gerne.
Alles Gute. Heidi, das ist nicht einfach nur Heidi, Heidi ist das Heidi. Alpenmädchen, Weltkulturerbe, Schweizer Nationalheldin, Star der gleichnamigen Anime-Serie von 1974 und jetzt auch Gegenstand des großartigen Fanfiction-Magazins Danke aus Basel. Marion Regenscheid leitet das Magazin gemeinsam mit Lucien Haug und ist mir jetzt aus Basel zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Lassen Sie uns doch sehr gerne noch mal ganz kurz beschreiben, was Fanfiction auszeichnet. Also da schreiben Fans und Groupies die Geschichten ihrer Idole weiter oder sie schreiben sie um oder vielleicht auch sogar so ein bisschen ab. Warum tun sie das und ist das Ergebnis nicht immer auch ja einfach so ein bisschen abklatscht, ein bisschen weniger authentisch?
Ja, Sie haben es direkt schon richtig zusammengefasst. Bei Fanfiction geht es darum, dass Fans nach einer Lektüre von Texten selber zu Schreiberinnen werden. Und es gibt immer so einen Ursprungstext, worauf sich die Fans beziehen und dann selber schreiben. Und das hat alles schon eine ziemlich lange Tradition. Und diese Texte werden ja naturgemäß oder so wie es halt eben entstanden ist, vor allem in Internetforen geteilt und diskutiert. Und wir wollten mit dem Magazin dieses Genre, es ist jetzt noch nicht wirklich ein Genre, aber wir nennen es bei uns einfach so, in die etablierte Literaturwelt rüberholen und eben Fanfictions von mehr oder weniger bekannten Gegenwartsautorinnen präsentieren in einem gedruckten Magazin. Dieses Magazin gibt es nicht online, sondern wir wollten das wirklich so aus dieser Internetwelt herausholen und in einem Magazin präsentieren.
Ja, und da ist jetzt erschienen eben die zweite Ausgabe mit ganz hochkarätigen Fans, die sich an ebenso hochkarätigen Idolen abarbeiten. Also da nimmt sich zum Beispiel Inis Marci Homer vor, Hendrik Otremba huldigt Kafka, Anna Gien schreibt eine Adaption zu Themen aus Bertoluccis Der letzte Tango von Paris. Sehr originell finde ich aber Ihren Open Call. Da haben Sie Ihre Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, selbst Fanfiction über das Heidi einzureichen. Warum eigentlich ausgerechnet das Heidi und wie war die Resonanz?
Ja, also das Heidi, das haben Sie ja selber gerade auch nochmal schön zusammengefasst, wurde von einer Schweizer Heimweh-Ikone zu einem Popkulturphänomen. Und das hat uns eben wahnsinnig interessiert. Also hinter diesem berühmten Alpenmädchen oder auch der Anime-Serie, in der Schweiz ist es sogar eine Milchmarke, steht nämlich die Geschichte oder stehen zwei Romane von der Schweizer Autorin Johanna Spyri. Und die Romane sind 1879 und 1881 erschienen. Das eine Buch hat den Titel Heidis Lehr- und Wanderjahre und das andere Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Und wir haben festgestellt, als wir in der Mache waren von dem ersten Magazin, da haben wir nämlich den Open Call publiziert und eben aufgerufen, dass uns doch viele Texte eingeschickt werden sollen. Da haben wir einfach festgestellt, dass die Ursprungsgeschichte von Johanna Spyri, dieser Schweizer Autorin, vielen gar nicht wirklich bekannt ist, sondern eben nur die Popkulturbereiche. Es wurde ja so oft überschrieben und wieder geschrieben, alle kennen. Und in dieses Heidi-Versum wollten wir mit dem Open Call eintauchen.
Ja, da gibt es wirklich eine ganze Reihe sehr, sehr gelungener Textadaptionen. Besonders gut hat mir gefallen Lotti Spielers Text. Heidi lernt, wie abartig teuer Wäscheparfum ist. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz die Rahmenhandlung schildern. Also Clara ist inzwischen zu wirklich viel Geld gekommen. Die war ja eh schon immer aus besserem Hause, aber die hat jetzt mit dem Geld ihres Vaters mit Kryptoaktien unglaublich viel Geld verdient, hat ein eigenes Kult-Startup gegründet und jetzt checkt sie mal kurz in Wien ein und obwohl sie alles Geld der Welt hat, will sie unbedingt doch bei der in der WG von der nicht ganz so wohlhabenden Heidi wohnen. Das ist das Anfangsszenario oder das ist das Ausgangsszenario. Und für das Heidi bringt diese Situation viele Schwierigkeiten mit sich. Vielleicht können wir noch mal schildern, in welche Bredouille Heidi da gerät.
Also ohne zu viel jetzt zu verraten, können wir erzählen, dass, also vielleicht noch kurz vorweg, es wurden insgesamt 32 Texte eingeschickt, was doch ziemlich viele sind. Und wir haben sie dann in der Gesamtredaktion durchgeklopft und eben versucht herauszufinden, welche Texte uns eigentlich am besten gefallen. Und so dieser Text von Lotti Spieler hat es geschafft, in diese ersten 4 Texte zu kommen, die wir dann auch abgedruckt haben. Genau, und bei diesem Text geht es eigentlich um die Klassenunterschiede von den beiden Frauen. Eigentlich könnte man schon fast sagen, dass Lotti Spieler die Geschichte aus dem Ende des 18. Jahrhunderts ins Jetzt geholt hat, nach Wien. Und es geht eben um diese Clara, die mit ihrem Krypto-Imperium richtig reich geworden ist und dann trotzdem bei ihrer Jugendfreundin Heidi eincheckt, anstatt in eines dieser reichen Hotels.
Ja, und da gibt es doch ganz schön viele Holprigkeiten und Widrigkeiten für das Heidi. Ja. Liest sich ausgesprochen gut. Und ja, und Sie haben in dieser Ausgabe auch schon den nächsten Open Call gestartet. Und zwar bitten Sie diesmal um Fanfiction zu Dungeons and Dragons, dem größten Rollenspiel der Welt. Können Sie da eigentlich noch Einsendungen gebrauchen?
Unbedingt. Ich wollte selber darauf hinweisen und ich danke, dass Sie das jetzt schon so einleiten. Also Fanfictions zu Dungeons & Dragons, diesem noch größeren Universum. Es gibt Millionen von Geschichten in dieser komplexen Fantasy-Erzählwelt und darüber wollen wir schreiben und vor allem eben Ihre Texte abdrucken. Man muss übrigens, um Fanfictions zu schreiben, keine professionelle Schreiberin sein. Das finde ich eben auch immer noch wichtig zu erwähnen. geht darum, dass alle Fans schreiben dürfen. Und wir können Texte noch brauchen bis zum 24. August. Und bitte schickt diese Texte an danke@merzverlag.de.
Jetzt ist aber erstmal das zweite Magazin mit diesem Heidi-Schwerpunkt erschienen. Danke ist im Merzverlag erschienen und sehr, sehr schön produziert, kostet um die 25 Euro. Und Marion Regenscheid ist Mitherausgeberin des Fanfiction-Magazins. Tausend Dank für das Gespräch.
Ja, danke.